Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Und das ist ja schon die vorletzte Folge dieses Jahr, Carina, oder?
Wahnsinn, ja. Das Jahr ist quasi gleich zu Ende, ja. Guten Morgen erstmal, auch von mir.
Ja, wie geht's dir heute, Carina?
Ja, eigentlich soweit ganz gut. Ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals, also ich hoffe, die Stimme hält durch. Ich habe vielleicht letzte Woche im Podcast zu laut geschrien oder nicht fest genug auf Holz geklopft. Letzte Woche hat es mich dann auch mal so ein bisschen erwischt. Da habe ich einen Tag mal wirklich ganz flach gelegen, aber ja, Gott sei Dank nicht so richtig. Also ich weiß noch nicht so genau, ich will es nicht zu laut schreien, ob da noch was kommt oder ob es nur ein bisschen war. Vielleicht haben mich die Viren dann doch irgendwie auch mal eingeholt, aber sonst geht's mir blendend. Und dir?
Ja, mir auch soweit. Bei mir ist es ähnlich. Ich hatte das am Freitag. Bisher kommt es aber auch noch nicht so richtig durch. Dann drücken wir mal beide die Daumen und klopfen auf Holz hier.
Genau.
Dass wir beide gesund bleiben, vor allem über die Feiertage.
Ja.
Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mal irgendwie Weihnachten nicht feiern konnte, weil jemand krank war. Also auch aus meiner Familie, nicht früher, wo wir dann quasi mit meinen Geschwistern und meinen Eltern gefeiert haben. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Da habe ich nie irgendwie jetzt ein Weihnachten vor Augen, wo man sagt, wir konnten nicht feiern und einer meiner Geschwister war nicht da, weil er irgendwie krank war und im Bett lag oder so.
Doch, bei uns schon. Wir waren einmal, ich glaube, das war ein einziges Mal, da waren wir im Urlaub an Weihnachten. Da haben wir Anlauf genommen, im Schwarzwald mal ein bisschen im Urlaub im Schnee zu machen. War auf dem Tottnauberg oder so, glaube ich, erinnere ich mich. Mhm. Ist auch schon ewig her. Also da waren wir auch echt noch Kinder. Und da meine ich, hätte meine Mama sogar eine Lungenentzündung gehabt oder so. Da ging das so richtig reihe um. Also wir waren noch mit mehr Familie da, also noch mit Cousinen und Tante, Onkel und so weiter. Und da hat quasi gefühlt einer angefangen. Ja klar, ne, wenn man dann ja auch längere Zeit im Auto zusammensitzt irgendwie und so. Und dann ging das irgendwie so reihe um. Und da erinnere ich mich, dass wir richtig krank waren. Und das ausgerechnet in dem einen Jahr, wo wir dann mal im Urlaub waren. Das war richtig ärgerlich, ja, aber ansonsten muss ich sagen, toi toi toi, waren wir eigentlich auch soweit immer fit. Aber ich meine, also so, vielleicht den kleinen ein oder anderen Schnupfen oder so, aber jetzt, wie du sagst, nicht so krank, dass man nicht mal mehr irgendwie beim Essen dann sitzen kann. Also so schlimm war es dann Gott sei Dank noch nie.
Ja, auch da toi toi toi. Ja. Und wir drücken die Daumen, dass es auch so bleibt die nächsten Jahre. Carina, hast du noch Feedback gekriegt? Natürlich abgesehen von den ganzen super Verlinkungen, die wir gekriegt haben von Spotify Rap. Da sind ja so viele, die kann man gar nicht alle teilen.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich kam auch irgendwann gar nicht mehr hinterher. Das ist auch gefühlt immer so, einer fängt an, ne, und dann sehen das alle und gucken dann bei sich wahrscheinlich auch und teilen es dann auch. Also ich kam auch wirklich nicht mehr hinterher. Aber trotzdem natürlich vielen Dank an alle, die uns verlinkt haben. Das freut uns natürlich, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man sieht manchmal, wie lange und wie schnell. Ich glaube, da war einer dabei, der hat ja innerhalb von kürzester Zeit alle Folgen gehört.
Ja, ja. Wobei ich mir habe auch sagen lassen, dass es ja eigentlich auch ein bisschen unfair ist. Also das wurde mir dann erklärt, weil zur Erklärung vielleicht, ich höre Podcasts nicht über Spotify, sondern über Apple. Und irgendwer hatte mir dann erklärt, wir wären wahrscheinlich auf der Nummer 1, aber es geht, glaube ich, auch darum, ne, wie oft die Folgen online kommen, weil alle Podcasts, die quasi in seiner Auflistung auf dem ersten und zweiten Platz dann irgendwie waren Podcasts, die wöchentlich online kommen. Und dann kriegst du da ja natürlich mehr Minuten zusammen, weil klar, mehr Folgen.
Ach so.
Und deswegen hatte er dann gesagt, dass wir aber eigentlich die Nummer 1 des Herzens, also seines Herzens.
Ach,
ja, das hat mich natürlich auch sehr gefreut.
Ja, kann man dann auch.
Ja, ansonsten habe ich natürlich wie immer Feedback so zu der Folge bekommen, zu der letzten. Also ich kann dich nochmal beruhigen, Johannes. Du warst nicht der Einzige, dem das mit dem John Deere Stand und dem Teppich aufgefallen ist. Also Markus hatte mir dann auch geschrieben, dass er direkt daran gedacht hat, als er bei John Deere über den Teppich gelaufen ist, aber dass es eben auch Stände gab auf der Messe, wo sich mittwochs der Boden quasi schon aufgelöst hat.
Ja,
das fand ich auch nochmal ziemlich witzig, dass diese Teppichthematik an Messen, die haben wir auf jeden Fall auch mittlerweile auf unserer Seite.
Kannst du mal sehen. Ja, jetzt bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige war. Ich habe mich schon ein bisschen verrückt gefühlt jetzt.
Ja, ansonsten gab es auch noch viel Feedback zum Reinigen und Einwintern der Maschine, wer wie was so sauber macht, wo eingeölt wird und wo nicht und solche Dinge eben, ja.
War mir noch eingefallen ist, Carina, erstmal heute sind wir natürlich wieder in der Folge mit Gast, ne? Bevor wir das jetzt vergessen anzukündigen, mache ich das nochmal an der Stelle. Aber ich wollte nochmal zu Spotify Rap, weil da sind mir noch zwei lustige Sachen aufgefallen. Einmal habe ich mich am Wochenende darüber unterhalten, über dieses, da gibt es ja auch so einen Punkt, musikalisches Alter.
Ja, das ist neu, ne? Habe ich auch gesehen bei einigen und musste sehr lachen, weil die meisten eigentlich so in, zumindest in meiner Instagram-Liste, in meiner Bubble da, irgendwie dann auch so gepostet haben, dass ihr musikalisches Alter quasi schon jenseits des Rentenalters ist.
Bei mir ist es nämlich genau andersrum, deswegen bin ich da auch drauf gekommen, weil ich bin nämlich 21, da habe ich mich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt und dann... wo mir aber erklärt, und dann haben wir mal meinen Spotify-Verlauf angeguckt und dann hat das wahrscheinlich damit zusammengehangen, dass ich sehr viel Kinderhörspiele höre, wie Peppa Woods, Conny, Siebenschläfer.
Ja, also deine Kinder halten dich jung.
Ja, mich jung, ja. Also zumindest musikalisch anscheinend.
Ja.
Und dann auch ein interessanter, darüber habe ich mich auch am Wochenende darüber haben wir uns letzte Woche im Büro unterhalten, wo man sich hingegen sehr alt fühlt, ist, wenn man sich mal die Top 10 Künstler in Deutschland anguckt. Weil da sind wir die Liste mal durchgegangen und davon kenne ich keinen. Keinen einzigen.
Das würde mir wahrscheinlich auch so gehen.
Da sind so Namen, wo man denkt, erstmal weiß ich gar nicht, wie man die ausspricht. Und ich weiß auch gar nicht, was die für eine Musik machen.
Ich weiß auch gar nicht, was für Musik gerade irgendwie so in ist, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, zu unserer Zeit war das ja auch noch so viel mehr. Ah, da gab es mal so eine Phase mit Hip-Hop, wo die Jungs dann auch alle hier irgendwie Baggy getragen haben und so, ne? Und dann gab es aber auch immer so die Rocker die dann auf, wie nennt man das denn, Elektro-Techno, Scooter und Co., keine Ahnung, abgefahren sind, ne? Und heute ist es, glaube ich, irgendwie alles bunt gemischt, wobei ich aber auch sagen muss, gefühlt gibt's ja irgendwie auch gar keine neue Musik mehr. Also mir geht's manchmal so, wenn ich dann doch mal irgendwie auf dem Traktor oder so Radio höre, also ich höre tatsächlich nicht so viel Radio, aber dann fällt mir auch immer wieder auf, dass sämtliche Songs so aus unserer Jugend irgendwie ja auch gerade, ne, zum 93. Mal irgendwie gecovert werden, irgendwie nochmal einen schnelleren oder einen anderen Beat drunter gelegt und ich wüsste jetzt gerade auch gar nicht so, was da am Hof ist.
Das war doch bei uns auch so, Carina, da wurden noch auch Lieder gecovert.
Auch es gab aber auch noch Bands und so, Boybands und keine Ahnung.
Aber also, manche Partyhits waren ja auch alle gecovert hier von, wie hießen die nochmal, The Disco Boys und so, die haben doch, oder?
Ja, die haben ich weiß, was alle, du meinst.
Die haben doch alle diese Oldschool-Rocklieder dann gecovert.
Ja,
so viel zum Thema Spotify Rappt und aktuelle Musiktrends. Man sieht, da sind wir nicht die korrekten Ansprechpartner auf jeden Fall.
Nee, auf keinen Fall. Und wahrscheinlich ist auch, wie gesagt, mein musikalisches Alter wäre wahrscheinlich auch ziemlich weit oben.
Ja, Carina, würde ich sagen, dann holen wir doch mal, wo wir uns nämlich besser auskennen, ist ja Landwirtschaft. Lass uns doch mal unseren Gast dazu holen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast und ich würde sagen, das ist der Kollege von Lemken aus den Auslandsgesellschaften, der immer die kürzeste Anreise nach Alpen hat. Und zwar haben wir heute unseren Kollegen Hans Hochland aus den Niederlanden mit dabei. Hallo Hans, wie geht's dir?
Ja, geht ganz gut, danke.
Hallo Hans, schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank.
Ja Hans, wir hatten schon oft die Frage von unseren Zuhörern, also kommt immer sehr gut an, wenn wir unsere Kollegen aus der ganzen Welt dazu holen. Und da hatten wir jetzt schon den Kollegen Alessandro Pertile aus Italien, den Kollegen aus Österreich, wir hatten Carlos Kunstmann dabei aus Chile. Habe ich noch einen vergessen, Carina? Den war schon mal
ich
dabei.
Ich überlege gerade, ne? Ich glaube, das waren sie. Ich hoffe, wir haben keinen vergessen.
Aber Hans, wir hatten vor allen Dingen, wollten wir dich jetzt
auch
mal dabei
haben. Ach doch, Frankreich. Frankreich hatten wir auch schon dabei.
Wir hatten Yves noch, ja.
Ja, genau.
Und Hans, dich wollten wir natürlich auch dabei haben, weil die Niederlande ist direkt neben Deutschland und wir haben ja wirklich eine sehr nahe Verbindung zu den Niederlanden hier von Alpen aus. Ich glaube, die Niederlande sind das älteste Exportland, was wir haben von Lemken. Ja. Also damals, wo es Richtung Ausland ging, hat Lemken angefangen, in die Niederlande zu exportieren. Aber vorab, bevor wir jetzt starten, eine wichtige Frage, weil ich sage oft Holland oder Niederlande. Was ist das richtig, Hans?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist... oftmals ein bisschen ein deutlich anders. Niederlande ist richtig. Auch Herr Lemke hat mir auch mal gefragt vor einigen Jahren, wie muss ich das sehen? Und in Ursprung ist Niederlande in Holland angefangen und Holland ist mehr die Seite an die Küste, so oben ja. Und Amsterdam, das heißt dann Noord-Süd-Holland. Und das ist dann grundsätzlich Holland. So in Vergangenheit hatten die recht, aber später ist Holland ein bisschen gewachsen. En dan spreek ik over 300-400 jaar terug. En jetzt is dat Niederlanden dan gesamte.
Also sprechen wir heute über die Niederlande.
Ja, beruhigend, dass du das gefragt hast, Johannes. Ich habe es mich eingangs auch schon gefragt. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Also gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Wir sprechen über die Niederlande, Hans. Aber vorab, du bist bei Lemke ein Gebietsverkaufsleiter für die Nordniederlande, glaube ich. Ne?
Ja, das klappt so. In Anfang, das ist über 18 Jahre zurück, bin ich angefangen für die Firma Lemke in Niederlande. Und dann hatte ich ganz Holland, weil ich RS Salesmanager jetzt sind, wieso in Umsatz gewachsen. Jetzt arbeiten wir mit zwei Kaufsleiter oder RS Salesmanager in den Niederlanden.
Ja, wie bist du denn bei Lemke gelandet und was ist so dein Lebenslauf? Hast du was studiert oder eine Ausbildung gemacht? Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz erzählen, damit die Leute wissen, mit wem was heute zu tun
hat. Ja, gute Frage. Ich komme genau aus Holland. Dus das heißt etwas nördlich von Amsterdam. Da komme ich her und das ist ein Poldergebiet, Gemüsegebiet. Unter Meeresspiegel bin ich dann aufgewachsen. Und auch in ein Gebiet, das dann nochmal zurück ist, mal interessant, auch eine Ecke mit Blumenzwiebeln, Gemüsebau wie Kohl. Aber auch hatte ich einen Onkel, die hat mal Saatkartoffeln. So aus die Ecke komme ich. Dann bin ich nach die landwirtschaftliche Schule gegangen und dann habe ich ein bisschen weiter studiert. Dann nochmal bei die, kennst du vielleicht, die Maschinenbau, die Firma Miedema, bin ich praktant gewesen. War auch mal ganz interessant, weil de Wulf. Ja. Und dann bin ich bei einem Händler angefangen, ja, das ist lange her, in 1990, südlich von Rotterdam, das ist auch noch Holland, ist das. Und die war auch dann bereits Lemkenhändler. Und dann hatte ich einige Jahre gearbeitet und dann hat die importeur in Holland gefragt, die Firma Cebeco damals, war auch ein Genossenschaft. Und die sagt, wir brauchen etwas mehr Verkauf, wir brauchen Unterstützung. Kannst du für Nord-Niederlande das Lemken-Programm weiter fördern und entwickeln und beraten und so weiter. So bin ich, seit 96 arbeite ich ein großen Teil von Holland. Versuche dann die Händler zu unterstützen. Versuche auch zusammen mit Händler mal als Endkunde. Und dann ist da etwas geändert in die Strukturen und hat Lemke die Entscheidung getroffen, ich glaube in 2008, weiter zu arbeiten ohne Importeure und dann direkt Vertrieb zu machen an die Händler in Holland. Dus das bedeutet, ab 2008 arbeite ich als Gebietsverkaufsleiter für die Niederlande. Ich hatte noch einen Zwischensprung gemacht. Weil ich will gerne auch etwas mal, wie sagt man das in Deutsch, ein bisschen umschauen, umgucken. Ja. Und hatte ich, das kennst du vielleicht, habe ich für die Firma Pioneer Saatguten gearbeitet von 2006 bis 2008. Und das kann ich auch nennen, ich habe nicht nur für eine deutsche Firma, aber auch für eine amerikanische Firma gearbeitet. Aber die war mal, die Hauptsitz war auch in Deutschland von die Firma Pioneer Saatgut. Und ich glaube, mittlerweile hat das ein neuer Name, ist das von Dupont Pioneer. Aber damals war es noch Pioneer Saatgut. Und hatte ich auch in die Niederlande das Saatgut und auch Siliermittel vertreten.
Ja, spannend. Da hast du ja auf jeden Fall auch schon einige Stationen hinter dir.
Genau, ja. Und auch das erfahre ich jetzt auch über 30 Jahre Lemken-Erfahrung mit mir.
Ja, muss man, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du dann seit Anfang der 90er Jahre mit Lemken-Produkten in Kontakt und das ist ja auch so ein Thema. In den Niederlanden gibt es ja zum Teil sehr, sag ich mal, spezielle Herausforderungen. Also in der Landwirtschaft einmal an sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und wie du schon gerade in deiner Vorstellung gesagt hast, ich weiß nicht, also Polderböden, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Das ist ja was ganz Besonderes für die Niederlande.
Ja.
Und was dann woraus das entstanden ist, dass du quasi unter dem Meeresspiegel aufgewachsen bist, weil das ist ja, wenn man das vielen Leuten in Deutschland erklärt, wenn ich erzähle, wir wohnen bei uns hier auf, ich glaube, 17 Meter über Meeresspiegel, sagen schon alle, boah, das ist aber ganz schön flach, weil meistens ist das irgendwie höher. Und wenn du sagst, du bist unter dem Meeresspiegel aufgewachsen, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie das zustande kommt.
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das hat auch vielleicht, du kommst vielleicht nochmal später zu die Frage über holländische Mentalität und so weiter. Und die Ursprung sitzt vielleicht auch teilweise unter die Meeresspiegel. So eins, ein bisschen einfach zu halten, ist Holland ungefähr 40 oder 50% der Fläche ist unter Meeresspiegel. Mittlerweile woon ik niet meer noordelijk van Amsterdam, maar wegen die arbeid voor Lemken heb ik jetzt een centrale woonzits, of etwas meer centraal, in die nähe van Lelystad, in die Neusterpolder. Dat is ook onder Meeresspiegel. Zo, ik woon ook minus 3,25 centimeter onder Meeresspiegel. Und die meeste Fläche unter Meeresspiegel ist auch, wie sagt man das in Deutsch, mit Kleimbodem oder Marsbodem oder teilweise Moor. Mhm. Und die andere 50% ist Obermeeresspiegel und die meisten Bodemsorten dort sind sandige Boden, teilweise moorig Sand. Aber grundsätzlich ist es für mich ein bisschen einfacher, auch für Lemke zu arbeiten, weil unter Meeresspiegel ist schwerer Boden, Moor oder Marsbodem oder Kleibodem. Und oben Meeresspiegel ist mehr Sandboden. Und das war nicht immer einfach aus der Vergangenheit, um unter Meeresspiegel zu arbeiten. So, wir mussten das Wasser auspumpen. Und was hat die Holländer ausgedacht? Seit 4, 5, 600 Jahren haben wir ein Wasserverband in Holland. Wir haben Wasserbehörden, habe ich, glaube ich, das Übersetzung in Deutsch. Und das ist auch eine Regierungsorganisation, die ist unabhängig von den anderen Regierungen. Und damit organisieren wir in Holland, dass das Wasser richtig am richtigen Zeitpunkt ausgepumpt wird und dass die Deichen die gute Höhe haben. Und das bedeutet, dass wir seit langem müssen wir gut organisiert sein damit in Holland, weil wir, wenn wir das nicht organisieren, dann stehen wir genau, was du sagst, ja, mit unseren Füßen im Wasser. Und das wollen wir natürlich nicht persönlich, aber auch nicht für die Landwirtschaft.
Ich finde das total spannend, ne? Wie so topografische Gegebenheiten so im Laufe der Jahre dafür sorgen, dass der Mensch dann eben einfach versucht hat, damit zu arbeiten und dann, wie du sagst, ne, mit dieser Wasserbehörde, nenne ich es jetzt einfach mal, zu organisieren, dass da eben Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung stattfinden kann für das Land ja auch in erster Linie immer. Ne? Das ist echt spannend.
Und was vielleicht dazu interessant ist, dass dann auch Menschen hatten ausgedacht, vor 400 oder 500 Jahre zurück, wir müssen mal Windmühlen bauen und das auch organisieren und dann, um das Wasser richtig am richtigen Zeitpunkt immer auszupumpen. Ja? Das ist nicht von den letzten Jahren, das war seit langem so.
Was war denn der Grund, sag ich mal, dass die Niederlande angefangen hat, sag ich mal, das Land dem Meer abzuringen oder dass man quasi Fläche dazu gewonnen hat? War es einfach Flächenknappheit, die man schon immer hatte in den Niederlanden oder woher kam das so?
Weißt ja, das ist eine ganz gute Frage. Da müssen wir in die Historie gehen. Das hat teilweise zu tun, da war auch viel Land mit Moor. Mhm. Er ist teilweise Moor abgegraben, auch für die Heizung in die Häuser. Ja. Und das bedeutet, dann senkt man doch die Boden. Und wenn das Wasser auch ausgeht, wenn das niedriges Wasser ist oder Ebb, dann sinkt die Boden noch weiter. Bestimmt, wenn ein Moorgehalt in ist.
Ach so.
Und dann muss man die Deichen noch wieder etwas höher machen und die Mühlen noch wieder etwas mehr auspumpen lassen. So, und viel, das kenne ich so nicht, aber ich denke, dass die Wassers- oder die Meeresspiegel ist damals auch etwas höher gegangen, das kommt noch dazu. Dus das sind mehrere Herausforderungen. Ja. Und was auch noch eine Rolle gespielt hat, ist die Elisabethsflüte in, glaube ich, irgendwo 1400. Und große Stürme sind da gewesen. Und dann hat die mal gedacht, da kommen immer mehr Einwohner, wir müssen die mal schützen.
Ja, okay.
Oder wir müssen uns schützen und wir brauchen auch noch wieder etwas zu essen. Ja, so wie
müssen.
Und das hat noch einen großen Sprung gemacht. Jetzt ging ich ein bisschen schneller. Dann hatten wir nochmal die Zweite Weltkrieg. Und dann hatten wir auch zu wenig zu essen in Holland. Und dann hat zum Beispiel, die muss ich auch nennen, Herr Mansholt, die hat auch mal die EU gegründet damals. Ja. Zusammen, glaube ich, in eerste Schritt mit Italien und Luxemburg und Belgien. Und dann hat Herr Mansholt gesagt, wir müssen einen Sprung machen. Wir müssen noch mehr besser Deichen machen, wir müssen das noch besser organisieren und dann hat hij auch noch neue Polder gebaut. Erst mal gegen Schutz und später auch nochmal, um genügend zu essen zu haben. Und ich sage, wir müssen uns sichern für die weitere Zukunft. Und deswegen, ich wohne auch jetzt in die neueste Polder in Holland, die ist da seit 50 Jahren trocken jetzt. Das ist nicht so lange her.
Ja.
So, wir haben viele Sprungen gemacht, um uns zu schützen, um zu sorgen, dass wir genügend zu essen haben. Und das ist erstmal die Polder und vielleicht kommen sie dazu. Wir haben dann noch Weiterentwicklung gemacht, auch mit einer großen Agraruniversität. Und Herr Mansholt hat gesagt, wir müssen auch die Fläche reorganisieren. So, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch noch wieder, wie sagt man das, das Ackerland reorganisiert und Bau gesagt, sie mussten zusammenarbeiten, dass die Felder etwas größer werden, dass wir das Wasser noch besser auspumpen.
Ach so, ja.
Und das, dann ist das noch weiter geschritten bis heute in der Tage.
Mhm. Aber und grundsätzlich zu diesen Polderböden, das ist ja, du hast gesagt, das sind Marschböden, die haben wir in Deutschland ja auch, das sind also sehr schwere Böden. Und was, also du hast ja gesagt, das kenne ich ja selber, du weißt ja, wo ich zu Hause bin, Hans, da haben wir natürlich in den Niederlanden sehr, sehr sandige Böden, wo wir hier sind.
Ja.
Und wenn ich dann bei oder euch dann in Holland bin, dann ist das ja das komplette Gegenteil. Was zeichnet denn diese Böden aus und wie werden die denn da bewirtschaftet?
Ja gut, wie gesagt, unter dem Meeresspiegel ist viel Marschboden und das ist ein Fortschritt, was ich soeben genannt habe. Erstmal ist auch viel entwickelt mit besseren Graben, bessere Drainage, dass wir das Wasser richtig auspumpen können. Das ist eins. Und zwei, das ist auch Boden, die muss man gut bearbeiten, wird oftmals auch in die Herbst gepflügt.
Ja.
Und dann wollen die das auch ordnungsgemäß pflügen, weil dann im Frühjahr muss man das einfach auch ein gutes Saatbett machen können, um zum Beispiel Gemüse wie auch Zwiebeln und Kartoffeln legen zu können, teilweise auch Suikerrüben. Und ja, ich glaube, ist das eine Antwort auf deine Frage, oder?
Ja, vielleicht dazu eine Lust, vielleicht noch eine Geschichte. Ich war ja einmal bei Hans, da haben wir ein Fotoshooting gemacht. Ich weiß noch, Hans, bei dem IQ Blue Connect Landwirt, ja, mit dem
Vierscher-Flug. Yes.
Und dann war wirklich, man kennt das ja in Deutschland manchmal, der Flug wird eingestellt und dann passten die Furchen nicht zusammen und man hat dann ja immer leichte Anschlüsse, wo der Anschluss halt nicht passt, sag ich mal. Mhm. Da hat man immer so etwas höhere Furche und dann hat der Landwirt nachher zu mir gesagt, ja, wir sind hier in Holland und wir haben ein sehr flaches Land und keine Berge und da wollen wir auch auf partout beim Flügen auch keine Berge uns erzeugen. Also die Niederländer legen da sehr viel Wert drauf, dass es beim Flügen nachher wirklich sehr, sehr eben ist.
Ja.
Oder, Hans?
Ja, genau.
Also da
Wenn wir Unterstützung bekommen von einem Servicemonteur aus Alpen oder ein Kollege aus Ausland und die wollen einen Flug einstellen, dann sage ich immer, pass mal auf, Holland ist eben und muss eben bleiben. Und nichts gegen Kollegen natürlich, aber nur zu Verständnis, wie ein Holländer denkt, ja. Eben flügen oder flach flügen und dann kann man auch wieder einfacher ein Saatbett machen im Frühjahr. So denken wir. Wir denken bereits ein halbes Jahr vorwärts.
Mhm. Ja, und Hans, das ist ja auch der Grund, warum die meisten Flüge mit ISOBUS-Einstellungen und GPS-Steuerung in Niederlanden auch laufen, oder?
Ja, das ist Grund eins. Zwei ist natürlich, dass wir denken auch, wie gesagt, denken oft mal vorwärts. Wir müssen auf eine kleine Ecke, wir können nichts verbreiten, müssen wir Intensivkulturen anbauen und dann müssen wir auch die Arbeit, Bodenbearbeitung ordnungsgemäß machen. Das ist unsere Denkweise, Art und Denkweise. Und dann kommt er ein ISOBUS-Flug und die ist dann noch etwas einfacher und besser einzustellen. Kann man genau im Terminal ansehen, wie viel Neigung wir haben, wie tief das Rad steht, vor der führenden Einstellung von die Kabine aus. Und da werden auch viele von verkauft in Holland, von diesen Flügen. Ja, klar.
Also würdest du sagen, dass die niederländischen Landwirte sehr innovationsfreudig sind für neue Technologien? Also ja. So wie jetzt mit diesem ISOBUS-Flug zum Beispiel, dann GPS gesteuert, dass man immer gerade Furchen hat. Das hast du mir auch schon mal erklärt. Die geraden Furchen werden ja vor allen Dingen dann gerne genommen, weil man dann genau weiß, auf welcher Furchenspitze sozusagen wird nachher denn die Zwiebel gesät oder die Kartoffel gepflanzt und so. Das ist ja schon alles bis ins Letzte durchdacht bei euch, oder?
Ja, so sind wir auch aufgewachsen. Ja, ein Bauer, der gut und ordnungsgemäß pflügt, ist ein guter Bauer. Das ist so einfach, ist das natürlich nicht. Aber da fängt das mit an, ja. Das lernen wir auch, ja. Mit guter Pflugarbeit fängt das nächste Ertrag an. So sind wir aufgewachsen. Mhm. Und dann ist auch, wie gesagt, was du mal angegeben hast, soeben, fahren wir auch oft so nicht, ich denke fast alle, alles auf schwere Marsboden. Ich denke, da fährt 90% mit GPS-Steuerung auf die Flug. Dass die Flug immer gerade läuft. Und wenn die Flug gerade läuft, ist auch wieder das Flugbild besser. Und wenn das wieder besser ist, dann kann man auch wieder besser Saatgut legen oder sehen in das Frühjahr. Das ist ein Hintergrundgedanke und macht dann dazu, und das ist auch wieder ein bisschen die holländische Denkweise, die Arbeit ein bisschen einfacher. mit Flugsteuerung braucht man keine Mühe zu machen, um die Flugführung gerade zu halten. Ja. Das macht dann die Flug automatisch. Wir hatten bereits viele Schlepper mit GPS und die hatten dann umgebastelt, müssen wir das ein bisschen basteln nennen, in Anfang. Und dann fahren wir seit 15 Jahren bereits, denke ich, mit GPS-Steuerung auf die Flug. Und dann sagt die nächste Bauer, ah, das ist schön, da kann ich auch im Nacht gerade fliegen. Und auch wenn Nebel da ist, kann ich gerade fliegen. Ich kann Tag und Nacht und mit Nebel immer gerade fliegen und mache dann ein sauberes Flugbild. So, deswegen statt fast alle Flüge sind ausgestattet mit GPS.
Und was ist, sag ich mal, Flügen ist natürlich ein wichtiges Thema in Niederlanden, gerade auf diesen intensiven, intensiv wirtschaftenden Betrieben. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, weil wie ist denn grundsätzlich so die Landwirtschaft in den Niederlanden ist ja sehr darauf bedacht, möglichst viel Output aus einer sehr begrenzten Fläche ja zu kriegen. Ne? Also man muss ja dazu sagen, die Niederlande hat sehr intensiv wirtschaftende landwirtschaftliche Betriebe, einmal natürlich mit Viehhaltung und einmal mit Sonderkulturen. Oder gibt es auch Regionen, wo einfach nur Getreide angebaut wird? Oder wie würdest du das sagen?
Ja, das ist auch in Holland unterschiedlich. Das macht meine Arbeit natürlich interessant, weil wir haben viele unterschiedliche Ecken. Mhm. Um ein bisschen durchzugehen, in die Ecke, waar ich wohne, ist auch viel Bio. Biobauern sind auch viel, weil das ist auch ein Vorteil von diesem Marsbodem. Da ist weniger Unkrautdruck. Das ist ein großes Vorteil. In Anfang war nicht immer einfach, das anzubauen auf sphäre Boden, viele Kulturen, aber die hatten ein bisschen gesucht, was sind die beste, zum Beispiel rote Bieten, wird viel angebaut, geht gut auf sphäre Boden, Karotten teilweise, auch viel angebaut für die deutsche Markt, muss ich sagen. Dann haben wir auch Ecken mit viel Gemüse, und das ist vielleicht auch wieder, ich weiß nicht, teilweise Hollandisch. Wir sind auch, denke ich, haben eine offene Kultur. So viele Bauern sprechen miteinander, lernen voneinander. Das bedeutet, bestimmte Ecke ist viel Saatgutvermehrung. Dann ist er wieder ein Ecke mit viel Gemüse. Dann ist wieder ein Ecke mit viel Blumenzwiebeln. Dann haben wir wieder Ecken mit viele Saatkartoffeln. Nicht zu vergessen, ja. Abhängig von Bodenart. So schwerer Boden ist gut für Kohl. Dann ist wieder viel Gemüse. Andere Ecke, etwas leichtere Boden. Ist wel veel zaadkartoffelen, bestemd aan die kusten. Dan is die lausendruk ook etwas weniger. Zo had iedere regio, viele regionen zijn een specialiteit. Ja, specialiteit.
En waar zijn die viehaltenden betrieben dan? Weil, also in Nederland gibt es ja auch sehr viel Schweineproduktion und Milchproduktion. Wo ist das dann eher zu finden?
Ja, ja. Ist auch ein guter Punkt. Ja. So wie gesagt, andere helft van Holland is veel zandbodem. Ist für Ackerbau nicht immer so gut wegen Ertrage und so weiter. Und in die Ecke, bestimmt in Südosten Holland, da sind viel Schweine und Hühner. Viel in die Ecke, waar meer Sandbodem ist, sind viel die Intensivbetriebe. Und Milchviehhaltung ist teilweise auch viel am Moorbodem. Da kann man nicht pflügen oder nicht überfahren. Dann kann er nur noch Kühe laufen.
Ja, weil das sind so die typischen Dinge, habe ich nämlich heute Morgen auch noch so drüber nachgedacht, wenn ich so an Holland denke oder an Landwirtschaft in Holland, ne, das erste, woran ich wahrscheinlich aber auch, weil ich selber Kartoffelbauer bin, dran denke, sind natürlich Kartoffeln und Pommeskartoffeln, ne? Aber eben auch Tulpen verbinde ich sofort halt mit Holland, eben die genannten Blumenzwiebeln und aber natürlich auch Käse, jede Menge, ne?
Ja,
und ich muss aber auch sagen, ich noch nie. Also muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nie Urlaub in Holland gemacht. Also ich war wohl auch schon mal in Amsterdam für 2 Tage. Ja. Ist eine sehr schöne Stadt, aber so die Landwirtschaft an sich habe ich mir in Holland auch noch nie angeguckt und habe mich heute Morgen auch wirklich gefragt, warum, weil es ist eigentlich nicht so weit weg und ich glaube, dass das echt wahnsinnig spannend ist, gerade mit den Gegebenheiten und den Schwierigkeiten, die da sind. Ne?
Ich möchte dir auch nochmal gerne beide einladen, um nochmal nach Holland zu kommen und einige Kunden zu besuchen. Und vergesst nicht, wenn ich durch Deutschland fahre, sehe ich viel Ackerbau.
Ja.
Und in Holland ist noch immer das meiste, ist Viehhaltung und Grünland. Aber wie gesagt, oder zu schwere Boden für Ackerbau oder zu nasse Boden für Ackerbau. Und Entschuldigung, ich habe noch etwas vergessen. Wir haben auch noch ein Ecke mit Getreide. Ganz oben in Holland ist so schulletjes schwere Boden. Da wird dann noch nur Getreide angebaut und ein bisschen Suikerrüben. So, wir haben ein Vielfalt von Regionen in das unglaublich kleine Land. Was natürlich meine Arbeit auch ganz interessant macht, ja. Weil jeder Ecke hat seine Besonderheiten. Aber er wird auch noch wieder viel Käse gemacht. Und das ist in Deutschland, denke ich, auch nicht so gängig. weil ich kenne auch noch viele, das wird weniger jetzt, aber es sind auch noch viele Milchviehhalter, die machen selbst noch Käse am Bauernhof. Und das heißt auch Bauernkäse und die wird auch nicht verhitzt. Wie heißt das? Nicht gehitzt. Wie heißt das? Das ist rau. Rau. Was ist rau?
Ja, Rohmilchkäse, ne? Oder?
Ja, das riecht so. Auch und schmeckt auch etwas anders. Das kann man in Holland dann auch mal ansehen. Das klappt, ja.
Spannend.
Also Carina, ich kann dir auch nur empfehlen, einfach mal in Holland Urlaub zu machen, eine Woche. Schon allein auf dem Weg dahin, wenn du jetzt von uns aus dahin fahren würdest oder von dir aus, du würdest dann alle Regionen sehen, die Milchviehregionen, wo die Kühe schön auf der grünen Wiese rumlaufen draußen. Und dann würdest du an der Küste nachher die Ackerbauregionen sehen. Also das ist wirklich empfehlenswert.
Ja. Genau, ja. Und die meisten Deutsche, alles Gute. Danke, dass die alle in Holland auch vorbeifahren. Aber die fahren oftmals schnell naar die Küste und dann... Ja. Fahren die viele, viele Bauernbetriebe vorbei, ja?
Ja,
ja ist so. So, ich glaube, wir haben auch eine ganz große Exportquote. Danke an die Käse und danke an die Saatkartoffeln und nicht zu vergessen die Blumen, die wir teilweise auch in Gewächshäusern anbauen.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, Thema Gewächshaus. Auch so, also ich denke auch an Tomaten und so. Und ich habe mich gerade dann auch gefragt, wenn ihr ja so viel Wasser über Drainagen und so quasi ja auch vom Acker holt, wird das Wasser auch eingesetzt dann zur Bewässerung zum Beispiel jetzt im Gewächshaus oder für andere Kulturen?
Ja, ja, ganz gute Frage auch. Erstmal zurück zu Gewächshäusern, das setzt mir auch weer zu denken an die Holländer. Die denken dann wieder in Lösungen, wie das auspumpen mit Windmühlen.
Ja.
Und die hatten gedacht, jetzt bin ich ein Bauer von Gemüse und immer wassen und nassen und Trockenheit, das kann ich besser organisieren. Und dann hatten die Holländer Gewächshäuser gebaut. Und wie gesagt, die benutzen das Wasser, was van dag komt. Die hebben oftmals een grote behälter neben das Gewächshäuser und benutzen das Wasser wieder voor Berechnungsanlagen in die Gewächshäuser oder die das zu bewasseren. Und da werden natuurlijk niet nur Tomaten, aber auch Komkommer und viele Paprika angebaut. Teilweise auch Blumen. Und das geht auch ganz effizient und immer effizienter. Und Vorteil ist, was ich auch letzte Woche noch wieder mit jemand besprochen hat, kenne ich mich nicht so erein, aber ist interessant. Wenn da Krankheiten sind, dann haben die auch wieder etwas ausgefunden, dass die bestimmte Insekten, die essen dann andere Insekten. Und dann, das geht dann mit auch weniger Chemie und oder gar nicht. Und ich sage, die muss noch etwas ausdenken, auch für die ausländische Ackerbau oder was außen die Gewächshäuser ist, dass wir auch mal mit Insekten etwas verbreiten und dann die Lausen essen oder so etwas, ja. Aber das kommt vielleicht noch.
Ja, mit Sicherheit, Hans, ihr seid doch so innovationskräftig da in der Landwirtschaft bei euch.
Ja, und wir sind dann gezwungen, denke ich mal, wegen die Polder-Herausforderungen, das hat uns innovativ gemacht. Und da habe ich auch nochmal über nachgedacht, die letzte Zeit, du kennst das auch in Deutschland, die Stickstoffmaßnahmen und so weiter, Und das war in Holland natürlich noch ein bisschen früher dann in Deutschland, denke ich, auch Stickstoffmaßnahmen und Regulierungen. Und dann sind wir verpflichtet, um auszudenken voor Lösungen. Wie kunnen we damit umgehen? Wie kunnen we einfach demonstrieren? Dat machen wir auch teilweise. Aber wir können natürlich auch zusammen nach Lösungen denken. Und dann hatten doch viele holländische Bauern oder auch technische Leute hatten wieder etwas ausgedacht, um da wieder in Lösungen zu denken und auch Lösungen zu finden. Und ist teilweise auch passiert.
Das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, ist glaube ich bei euch, wird ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten fast schon nicht mehr mit dem Prallteller Gülle ausgebracht, oder?
Ja, die Prallteller ist seit lange verboten bei uns. Und wir haben... Ich weiß nicht genau wie lange, muss man die Gülle in die Erde bringen mit Scheiben oder mit Grubber, ja, wenn das Ackerland ist.
Ja, also auch am Grünland ja auch, ne, oder?
Ja, Grünland auch, muss man alle mit Scheiben, sieht ein bisschen aus wie unsere Doppelscheibenjahre. Ja. Vielleicht haben die Lemken mal angeguckt und gesagt, damit können wir mit solche ähnliche Technik können wir auch Gülle ausbringen am Grünland, ja. Ja. Und am Ackerland wird das oftmals mit Grubber, aber teilweise auch mit unserer Heliodor gemacht, dass die mit die Heliodor die Kühle effizient verteilen in die Boden. Ja.
Ja, dieses ganze Nährstoffmanagement ist bei euch ja sowieso auch, glaube ich, ein Riesenthema. Gerade, du hast das ja schon mal, oder mir hast das, glaube ich, schon mal erzählt, diese Wasserbehörde, die ihr habt, die spielt ja gerade bei diesen ganzen Nährstoffen oder bei der ganzen Düngungsregulierung auch eine ganz große Rolle, anders als das zum Beispiel in Deutschland ist, oder?
Ja, und das hat nur zu tun, wir hatten viele, vielleicht ganz offen, zu viele Schweine. Und das bedeutet auch viel Druck, dass es zu viel Kühle in Holland ist. Und das bedeutet auch, dass das Wasser noch nicht immer, das wird immer sauberer und besser.
Ja.
Wir haben noch etwas zu tun. Ja. Da ist noch, die finden noch zu viel Nährstoffe in das Wasser bis jetzt. So, da muss noch etwas bewegen in Holland. Aber die sind auch mittendrin, das weiß ich. Und ein von den Punkten ist auch, dass wir seit langem, ich glaube, nicht vor 15. Februar anfangen können mit Kühle verteilen. Ich glaube, in Deutschland ist ein bisschen früher.
31. Januar ist Gülle Silvester, ja, wie es so schön heißt. Also ab dem 1. Februar dürfen wir.
Ja, da müssen wir in Holland noch ein bisschen warten, immer. Ja.
Ja, und wie, aber da ist doch auch in Holland oder in Niederlanden ist da ja auch ein Riesenthema jetzt auch gewesen dann mit Rückbauaktionen für Kuhställe, dass man eine Förderung hatte, wenn man sagt, oder nicht für, nur für Kuhställe, für Ställe im Allgemeinen, oder? Also dass auch die Viehhaltung da politisch weiter zurückgebaut wurde, oder?
Ja, genau. Ich weiß nicht alles genau, aber man kann auch sagen, wenn man in die Nähe wohnt von Naturschutzgebieten,
ja,
kann man nach die Regierung gehen, gut, bin über 60, ich würde vielleicht nicht weiter und dann haben die eine gute Regelung, dass man das abbauen kann. So, damit da kommen die wenigen Schweine und Hühner bestimmt in die Gegend von Naturschutzgebieten. Und das wird jetzt auch ziemlich fleißig angearbeitet. So, da kommen wenige Schweine und Kühe in Holland. Kühe geht noch, aber Kühe auch wird auch weniger. Ja, Kühe, Schweine, Hühner, ja, das wird jetzt weniger. Und aber die Frage, wie wir dann in Holland haben, dann fangen die vielleicht mit die Schweine und Kühe und Hühner an irgendwo anders in Europa. Und dann hat man auch wieder Herausforderungen dort vielleicht.
Das ist ja das, was ich auch immer sage. Es ist halt teilweise, ich sag mal, nicht gut verteilt oder wir kennen das in Deutschland ja auch. Wir zum Beispiel sind hier eine total vieharme Region, also hier siehst du kaum noch Schweine und Kühe und in anderen Teilen Deutschlands ist das natürlich viel mehr verbreitet und das ist ja auch das, wo ich immer sage, auch dann müsste eigentlich die Nährstoffverteilung viel besser organisiert sein. Ne? Wir könnten hier zum Beispiel eigentlich Gülle und so gebrauchen, für Organik in den Boden zu bekommen, weil es eben, wie gesagt, hier nicht mehr viel gibt und in anderen Regionen ist es dafür dann viel zu viel, weil es da so geballt ist.
Ja, ja, stimmt. Und das ist nicht gut verteilt aus meinen Gedanken.
Ja, aber das ist ja, grundsätzlich ist das ja meistens so, da wo diese viehstarken Regionen sind, das ist ja auch in Deutschland genau, also quasi hier bei uns im Kreis Kleve sind ja auch sehr viele viehhaltende Betriebe und dann da in Niedersachsen gibt es ja sehr starke Regionen mit viehhaltenden Betrieben und dann die Gülle natürlich dann irgendwie in die Regionen zu kriegen, wo man halt nicht so viele viehhaltende Betriebe hat, ist natürlich immer unglaublich schwierig. Mhm. Weil meistens sind die viehhaltenden Regionen ja da, wo man sonst keine andere Wertschöpfung, sag ich mal, vom Boden her holen kann. So in Niedersachsen, wenn da auch so leichte sandige Böden sind, das ist wahrscheinlich der gleiche Grund wie in den Ostniederlanden, wo man dann halt sagt, mit dem Boden kann ich nichts anderes machen, außer da vielleicht Gras zu haben für meine Kühe, so ungefähr. Mhm. Aber das ist ja auch bei euch ein Riesenthema in den Niederlanden, zum Beispiel diese ganzen Gülletransporte, Hans, da haben wir auch schon mal länger drüber diskutiert. Wenn man das so überlegt, wie in Deutschland die Gülle transportiert wird und da muss man zwar auch Proben machen, aber wenn man bei euch so ein Gülle-LKW in den Landen sich anguckt, ist das ja doch schon deutlich aufwendiger, oder?
Ja, klar, das ist, wie gesagt, in Südost-Niederlande, ist viel Viehhaltung und dus damit viel Gülle und das wird dann im Frühjahr, aber das ganz ehrlich, aber bestimmt im Frühjahr nach Norden von Holland gefahren, teilweise das Westen. Und da muss man auch verplichtet ein Probe machen von die Kühle. Und das wird auch alles mit GPS beobachten, dass die Kühle tatsächlich von Bauer 1 in Süden nach Bauer 2 in Norden transportiert wird. So, man hat theoretisch alles im Blick, was passiert mit Gülle.
Und das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, zu Deutschland. Also jetzt mit der Gülle würde ich jetzt mal sagen, im Moment zumindest, wir haben jetzt, ich weiß nicht, weißt du vielleicht sogar noch besser, Karina, wir haben jetzt ja keine GPS-Überwachung, wo jetzt der LKW mit der Gülle hingefahren ist, wie das jetzt in den Niederlanden so ist. Ne?
Nicht, dass es mir bekannt wäre.
Und in Niederlanden ist ja auch so, Hans, glaube ich, dass jeder LKW hat ja sein eigenes Probenahmegerät, wo dann wirklich eingeschweißte Gülleproben von jeder Fracht genommen werden.
Genau.
Die dann auch, wo müssen die eigentlich hingeschickt werden, die Proben dann, Hans? Oder müssen die einfach nur behalten werden, falls mal eine Rückfrage
kommt? Ich glaube, das weiß ich nicht genau. Die müssen das behalten, die Lohnunternehmer, die müssen das sammeln. Und ich denke mal, die senden das auch einmal pro Woche oder einmal pro Monat zu irgendwo ein Zentrale. Da wird auch ein Probe gemacht auf die Gülle. Und dann sagt man daar, in die Gülle ist so viel Stickstoff, Phosphat und so weit und so weit, dass man nicht nur Gülle transportiert, aber Phosphat oder Kali transportiert. Das ist natürlich das Wichtigste. Und deswegen sind die Proben auch verpflichtet.
Ja.
Und so wird das dann auch gemacht in Holland. Und man kann das auch sehen, wenn du nochmal wieder in Holland kommst, du beide, und fährt, dann kann man oftmal die Gülle LKW sehen und er hängt dann auch ein ganzes Gesicht dahinten, wie ein Probeentnahmeteil und da sieht immer ein Eimer hängt damit dran und dann weißt du, das ist ein Gülletransport mit ein Probegerät, da hängt das Sicht das dran, ja, das geht. Wenn gut schaut, kann man auch die GPS anschauen.
Muss ich mal drauf achten.
Ja, da kannst du wirklich mal drauf achten, auf die niederländischen Gülle-LKWs. Die sind da deutlich technisch ausgerüsteter hinten als so ein deutscher Gülle-LKW, würde ich mal sagen. Ja,
aber komischerweise, wir sind ein Europa, dass das nicht überall dann in Europa so ist. Aber gut, ist wie es ist.
Ja.
Ja, das ist ja bei vielen so. Das ist ja manchmal im eigenen Land nicht gleich. Also bei uns ist ja auch teilweise so vieles bundeslandabhängig, wo es dann auch wieder anders läuft, ne, wo du dich dann auch fragst, man schafft nicht mal gleiche Regeln in einem Land, geschweige denn in ganz Europa. Also schon spannend, ja.
Das macht meine Arbeit noch ein bisschen extra interessant. Wir arbeiten oft auch mal eng zusammen mit unseren belgischen Kollegen, teilweise, weil die Sprache gleich ist. Nicht überall in Belgien, weil die sprechen auch teilweise Französisch. Aber Belgien ist auch viele Sachen. Wir sagen mal oft, die Regeln sind gleich, aber die... Ausführung ist das deutsche Wort, Ausführung ist anders.
Ja,
oder die übersetzen das anders irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber ist so noch. Ist wie es ist, auch ist wie es ist, ja.
Also jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Tierhaltung, weil bei uns, glaube ich, ja da Richtung deutsche Grenze, es ist ja relativ viel Viehhaltung, hast du gesagt. Gibt es in den Niederlanden, oder habe ich das richtig im Kopf, dass es da irgendwie bestimmte Gebiete war, wo man bevorzugt viehhaltende Betriebe bauen durfte oder Ställe bauen durfte? Oder darf man theoretisch überall in ganz Holland gleich gerecht, sag ich mal, die Ställe bauen? Oder
ach, ganz gute Frage. Entschuldigung, ich muss erst nochmal wieder zwei Schritte zurück. Ich hatte mal
gerne.
Früher angefangen, hatte ich mal gesagt, über uns Mansholt, ja, die angefangen ist mit ursprünglich die EU und die auch gesagt hat, die Bauern müssen professionell arbeiten, nicht wieder Hunger nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen ist auch die Ursache von die spezialisierte Betrieben, so wie hatten spezialisierte Ackerbaubetriebe, Gemüsebetriebe, Hühner und Schweine. Am Ende kann man sagen, vielleicht sind die alle ein bisschen zu groß gewachsen. Und jetzt, wie angegeben soeben, sind wir auch ein Zurückschalten jetzt. Und das ist nicht so einfach. Und das bedeutet jetzt auch, wegen Umweltschutz, dass man nicht überall bauen kann. Das geht nicht so einfach in Holland. Mhm. Noch schlimmer, oder schlimm, was ist schlimm? Man muss auch abbauen, ja. So in bestimmte Ecken von Holland darf man gar nicht bauen. Bestimmt nicht in Ecken waar Naturschutz oder Natura 2000 Gebieten. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland sind die auch Natura 2000 Gebieten. Mhm. Und in Holland sind da viele von. Und auch viele, wie sagt man das, kleine Gebieten sind das. Aber in die Nähe von den Gebieten darf man bestimmt nichts anfangen oder muss man abbauen. So ist nicht einfach noch anzufangen mit Hühner, Schweine oder Kühe irgendwo in Holland.
Ja, aber dann ist es wirklich so, du darfst jetzt, also auch in der Vergangenheit nicht, sag ich mal 20 Jahre zurück, war nicht bestimmte Gebiete bevorzugt, wo man gesagt hat, da will man jetzt viehhaltende Betriebe ansiedeln.
Nein. Das ist automatisch entstanden in Südholland, wie du sagst, wegen Sandboden, nicht alle... andere Ackerbau wäre möglich oder was auch immer. Und jetzt kommen wir auch wieder auf Holland zurück. Wir haben natürlich nur nicht, sind wir innovativ. Das sind wir, aber wir haben noch einen Vorteil. Wir sind natürlich an die Küste. Wir sind am Meer und wir fahren einfach mit Booten nach Südamerika oder ich weiß nicht wo und holen uns Sojaschrot und andere Futtermittel wie Tapioca irgendwo von. Und wir füttern dann das an die Tiere. Und wie gesagt, wir sind innovativ, wir sind wirtschaftlich. Wir bauen Schweinestallen und Hühnerstallen und wir machen das auch effizient. Und dann verkaufen wir das Fleisch an Deutschland, Italien, ich weiß nicht wo. Das setzen wir dann wieder weiter. Und das haben wir ganz effizient aufgebaut. Aber da war keine richtige Regulierung damals. Das kann man dort oder dort machen. Das ist so nicht ausgedacht vorab.
Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, immer ein spannendes Thema, dieses ganze, ja, vor allen Dingen jetzt auch mit bei euch dann mit den Pferden im Betrieb. Du holst ja natürlich auch sehr viele Nährstoffe dann zusätzlich ja noch rein über das Sojaschrot oder wie auch immer, die dann irgendwie wieder auch verteilt werden müssen zusätzlich, ne?
Ja.
Aber das lässt sich halt nicht umgehen, wenn man jetzt intensiv Schweinehaltung oder Geflügelhaltung da betreiben will.
Ja.
Aber wo wir jetzt gerade, du warst jetzt gerade wieder mit eurer Küstenlage, das ist natürlich auch der Grund, du hast das auch schon gesagt, dass ihr sehr viele Kartoffeln und so da jetzt zum Beispiel haben, aber das ist jetzt ja wieder interessant für Carina, dadurch, dass ihr da ein sehr gutes Klima habt, macht ihr viele Pflanzkartoffeln und so, aber dadurch habt ihr ja wahrscheinlich auch oft Probleme, dass die Fruchtfolge dann vielleicht irgendwie auch mal zu eng wird und dass manche Böden dann vielleicht nicht mehr für Kartoffeln und Zwiebeln geeignet sind, oder? Dass die nicht, vielleicht sind die noch geeignet, aber man hat dann die Fruchtfolge vielleicht so eng gestaltet, dass man nachher nicht mehr quasi den Ertrag dann erwirtschaften kann, den man eigentlich haben müsste, oder wie sieht es da aus bei euch?
Ja, so, wenn ich das vergleiche mit Deutschland, um bei die Ende anzufangen, und Carina kann vielleicht auch noch etwas dazu sagen, so, Deutschland ist viel Getreide und Holland hat wenig Getreide, das ist ein riesen Unterschied. Ja. Aber wir haben Getreide voor das wechselen in die aanbouw. En we zijn zo intensief, dat heißt in Holland geht niet alles van alleine, zo intensief, dat zum Beispiel in verschillende Ecken sind zu viel und zu oftmals Zwiebeln angebaut und ist auch teilweise vielleicht gefährlich voor Kartoffeln, dass wir zu viel Krankheiten jetzt in die Boden bekommen. Und dass man hier auch sagt, vielleicht müssen wir etwas weniger intensiv anbauen mit mehr Getreide. Und mit Zwischenfrüchten auch, dass die Boden ein bisschen gesund bleibt, dass wir auch für die Zukunft noch Ertragen haben können von Kartoffeln, Zwiebeln und Gemüse. Mhm. Was schön ist zu nennen, was ich gesehen habe die letzten 15 Jahre, so Getreide macht wenig Gewinn für die Holländer, want alles ist hier teuer. Mhm. So, deswegen sind wir vielleicht auch innovativ, weil die bodem is ganz teuer jetzt. So, wir wollen intensiv blijven. Aber viele Bauern hatten gedacht, ah ja, da müssen wir doch an onze bodem denken. Auch wegen die schwere Maschinen und so weiter. Und da wird auch viel mehr Zwischenfrüchten angebaut jetzt. So, die kaufen nicht hier neue Sekerheiten voor Getreideaussaat, aber manchmal voor Zwischenfruchtanbau. Aber die sind jetzt doch, auch im Blumenzwiebelnbereich, wird, denke ich, ganz intensiv Blumenzwiebeln angebaut und man muss auch aufpassen, das wissen viele Bauern auch, dass man nicht zu intensiv anbaut, damit Krankheiten bekommt.
Ja, ich glaube, das wird generell in Zukunft auch noch ein großes Thema. Also jeder, der Kartoffeln vielleicht anbaut oder solche Kulturen oder ja generell auch beim Raps und so, ne, je weiter du die Fruchtfolge auseinanderziehen kannst oder mit der Fruchtfolge eben spielen kannst, umso besser, ne? Weil klar, wenn du alle 3 Jahre Kartoffeln zum Beispiel in einer Fläche hast, ist der Krankheitsdruck natürlich wesentlich höher, wie wenn du es mindestens auf 5, 6 Jahre ziehen kannst. Und dazu kommt natürlich auch, dass uns gewisse Werkzeuge ja auch weggenommen werden dann durch Regularien, wie zum Beispiel keine Winterfurche mehr pflügen zu dürfen in roten Gebieten oder dass eben auch Pflanzenschutzmittel vom Markt geholt werden. Das macht es ja nicht einfacher. Und ich denke, da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, ne, da müssen wir eben dann gucken, dass wir den Boden und alles so gesund wie möglich halten. Und das geht natürlich auch über die Fruchtfolge, dass man es eben dann nicht so intensiv betreibt, klar.
Ja, es sind auch Ecken in Holland jetzt, da sind zu oftmals auch Zwiebeln, Speiseswiebeln nenne ich das, kein Blumenzwiebeln, aber Speiseswiebeln angebaut. Da wird es jetzt ganz schwierig. Und die auch vielleicht wegen das andere Klima, das etwas mehr Wärme ist. Ja. Und es sind Ecken zum Beispiel in Zeeland, da kann man schwierig noch Speiseswiebeln anbauen. Oh, das geht gar nicht mehr. So, das war auch ein Wake-up-Call, dass Bauern denken, ah ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so oft verschiedene Intensivkulturen anbauen. Aber ja, das ist spannend in Holland jetzt, ja.
Ja, das fand ich auch spannend. Vor, kann ich auch noch einen Schwank erzählen. Vor 2 Jahren in der Kartoffelernte war das. Da war hier auch ein Holländer oder ein Niederländer unterwegs. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welcher Region er kam, aber der ist bei uns hier durch die Region gefahren und hat sich für verschiedene Betriebe angeguckt und hat eben auch gefragt, ob er quasi oder ob wir kartoffelfähige Fläche für ihn übrig haben, also dass sie quasi hier Kartoffeln anbauen. Sie würden sich auch um alles kümmern. Also die waren quasi auf der Suche nach Betrieben, die im besten Fall natürlich keine Kartoffeln anbauen, weil ich da hab dann auch direkt abgewunken, habe gesagt, ne, wir müssen ja selber gucken, dass wir mit unserer Fruchtfolge hinkommen, weil wir selber Kartoffeln anbauen. Oder beziehungsweise hatte dann gefragt, ob wir dann zusätzlich Fläche anbauen wollen, dann für Holland eben. Und ja, ist dann auch auf verschiedenen Betrieben, die keine Kartoffeln haben, hier in der Region unterwegs gewesen und hat denen dann versucht, das schmackhaft zu machen, eben hier dann Kartoffeln anzubauen. Und das fand ich auch spannend, weil ich mir dachte, also ne, wir sind ja jetzt auch nicht die, so direkt hier neben Holland. Also wenn ich jetzt überlege, bei dir, Johannes, ich weiß nicht, wie weit hast du es bis zur Grenze? Ist ja wahrscheinlich nicht so weit.
2 Kilometer, ja.
Ja, siehste. Und bei uns ist ja schon auch nochmal ein bisschen weiter. Und wo ich auch dachte, so krass, dass die dann bis hierher sogar kommen, um zu gucken, noch Fläche ne, für Kartoffeln zu kriegen.
Ja, und das macht auch über die Niederländer, ich wollte auch sagen Holländer, aber Niederländer, erstmal, wie gesagt, wir sind innovativ. Wir suchen dann auch frisse Boden, vielleicht. Und was natuurlijk Holland auch wieder ist, wie sagt man das? In dieses Beispiel kommt das auch noch oben. Wir sind,
ich denke, geschäftstüchtig seid ihr immer, Hans.
Ja, oder? Geschäftstüchtig. und du hast vielleicht die bessere Worten davor. Kommunikations offen oder
kommunikativ einfach, ja offen, was Zusammenarbeit auch angeht wahrscheinlich, ne?
Ja, und das hat zu tun, wir sind ein kleines Land mit unseren Herausforderungen, so wir müssen mal in Ausland gucken, weil Inland ist nicht so groß und das ist nicht nur von jetzt, aber das ist seit 400-500 Jahren sind wir über die Weltseen gefahren und überall angekommen, wie Australien, Nieuw-Zeeland, ich glaube, wir waren erst in Tasmanien und auch vielleicht in Amerika, waar wir früher als Columbus, ich weiß nicht, aber das sagen Leute. aber das, deswegen fahren wir jetzt auch wieder nach Deutschland, zu suchen nach frisse Kartoffelfelden. Mhm. Ja, das ist auch ein von unseren Denkweisen.
Aber da muss ich auch wirklich sagen, Hans, das ist vielleicht nochmal kurz als kleine Ergänzung. Ich jetzt, der aus der Grenzregion kommt, habe ich dir auch schon öfter gesagt, ich wundere mich immer in Holland, sag ich, oder in den Niederlanden, wenn man da jetzt, sag ich mal, in der Grenzregion wohnt oder in den touristisch geprägten Regionen, die Leute, die da irgendwie im Supermarkt oder so arbeiten oder irgendwie in so einem Dienstleistungsbereich, die sprechen alle Deutsch.
Ja.
Fließend.
Ja.
Und Englisch hast du mir ja, glaube ich, mal erklärt, Hans, die Niederländer sprechen alle sehr gut Englisch, weil ja zum Beispiel Fernsehen, also die Filme und so, habt ihr im Kino auch nur auf Englisch mit niederländischen Untertitel, oder?
Ja, alles. Wir haben, für uns ist immer komisch, in Deutschland zu sehen, dass, wie sagt man das in Deutsch eigentlich? Wir kennen das Wort nicht, dann wird das nachgesprochen, oder ist das...
Ja, dass alles synchronisiert wird. Ja,
genau. Alles synchronisiert, nein, wir haben alles wir müssen alles lesen, mitlesen, ja.
Wie anstrengend.
Ist vielleicht anstrengend, aber wir lernen natürlich dann besser unsere Sprachkenntnisse auch damit.
Das stimmt. Also da muss man wirklich auch sagen, wirklich in den Niederlanden, egal wenn man jetzt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb da hinkommt, und das ist ja oftmals, Carina, das weißt du wahrscheinlich auch selber, wenn man in Deutschland auf einen landwirtschaftlichen Betrieb kommt und man spricht da mit dem Seniorchef oder unter Umständen und versucht, also man müsste sich jetzt vorstellen, man müsste mit dem Englisch sprechen, da kann man eigentlich direkt einen Haken dran machen, weil das nicht funktioniert. Aber in den Niederlanden ist das wirklich so, du kannst da mit jedem Englisch sprechen. Ja, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht 100, mit 90% kannst du wirklich sehr gut Englisch sprechen.
Ja, Entschuldigung, meine Sprachkenntnisse sind vielleicht auch begrenzt, aber genau, jeder Bauer, wenn wir auch mit von Service oder Entwicklung hier bei einem Bauer vorbeikommen, dann kann jeder aus Alpen kann mit einem Bauer hier sprechen.
Ja.
Oder Deutsch oder Englisch, das passt immer. Unglaublich,
spannend.
Ja, ist so. Ja.
Aber das ist ja, wie du schon sagst, Hans, die Niederländer waren ja schon immer sehr umtriebig, international gesehen, auch im Handel und so, oder? Also jetzt auch mit den Kartoffeln. Wenn man jetzt sagt, wie viele Kartoffelfabriken sind in den Niederlanden und wie viele Kartoffeln werden mittlerweile auf deutscher Grenze oder hinter der deutsch-niederländischen Grenze angebaut, die aber alle nach in den Niederlanden in die Verarbeitung gehen. Das ist ja auch natürlich ein Grenzthema, was wir in unserer Grenzregion jetzt haben, aber das ist, glaube ich, auch dieses internationale Denken von den Niederländern, dass man nicht so mit den Grenzen sich beschränken lässt.
Nein, stimmt. Das kann man auch dort erkennen. Aber wenn du kommst in Kanada, Amerika, die kommen auch mal Deutsche Bauern, kommen auch mal vorbei. Aber Holländers sind auch überall, von Dänemark, Osteuropa.
Ja gut, das stimmt, ja. Also selbst in Ostdeutschland sind ja auch viele Milchviehbetriebe dann mittlerweile in niederländischer Hand, ne?
Genau, sind auch viel angefangen. Ich glaube, ich habe mal gehört, in Kanada von die Milchproduktion ist 80% ursprünglich von holländische Bauern werd produziert in Kanada. So, und das ist niet van die letzte jaren, das ist seit lange. Das ist zweite, dritte Generation oftmals bereits. Ja. So, und wir bauen auch Blumenzwiebeln an unter die Äquator. Ist Äquator ein deutsches Wort?
Äquator, ja.
Unter dem Äquator oder
mein Äquator, ja, Äquator. Ah, okay. Weil wir wollen jährlich, ganz jährlich, Blumen haben in unserem Haus. Und deswegen in Blumenzwiebeln kann man nicht ganz jährlich anbauen. Und das machen wir auch unter die Äquator. In Chile zum Beispiel, frag mal unsere Kollega nochmal aus Amerika. Und auch in Nieuw-Zeeland werden Hollandische Blumenzwiebeln unter die Äquator angebaut, zodat we hier kansjaarlijk tulpen in ons huis hebben.
Maar dat is toch genau das gleiche, Hans? Oder ähnlich is dat ja met den Buschbohnen en Erbsen, oder? Die niederländischen Betriebe, die dann noch in Südspanien im Winter die Bohnen ernten und die Erbsen oder in
gleiche
Marokko.
Gleiche Geschichte, ja. Oder Marokko teilweise. Wir sprechen am Mittwoch noch mit einem Bauer, die macht Buschbohnen hier in Holland, aber die wird auch jährlich etwas anbieten an die Supermärkte und hat bereits in Senegal, glaube ich, einen Bauernhof angefangen, um damit die Buschbohnen auch jährlich anbieten zu können.
Wahnsinn.
Ich weiß, da habe ich immer öfters hier auch regional bei uns, gibt es auch so einen Buschbohnenanbauer, der hat dann immer Erntehelfer gesucht für die Wintermonate in Südspanien. Dann fahren die mit der ganzen Kolonne, mit drei so Plögern oder wie die heißen, fahren hier nach Spanien. Spanien. Und dann kann man das schön 3 Monate in Spanien verbringen als Erntehelfer im Winter.
Ja, das ist auch wieder ein ähnliches Beispiel, ja. Und so geht das. Aber wir brauchen einen anderen auch. Was Holland ist natürlich gut in viele Sachen soeben besprochen. Das muss ich nicht vergessen zu nennen. Wie sagt man das? Im Produktionsbereich, wie Lemke das auch macht, das kennen wir so in Holland nicht. Ja? Solche Werken, dass die intensiv bauen an wir sehen auch, wenn wir durch die Werke in Alpen laufen, verschiedene Sorten Stahl und wie das bearbeitet wird. Und da wundert sich jeder Hollandse Bauer immer, dass die das in Deutschland so grundsätzlich und gut machen. Wir sind vertrieblich unterwegs, wirtschaftlich unterwegs, innovativ unterwegs.
Ja.
Aber deswegen läuft auch die Verkauf, denke ich, so gut in Holland. Wir brauchen auch die innovatieve Produkten aus unserem Werk wieder. Und ich bin froh, dass wir das anbieten können. So Holland kann viele Sachen gut machen, aber auch wir brauchen auch einander, ja.
Hey, ich habe noch eine allgemeine Frage, Hans. Der Stellenwert der Landwirtschaft beziehungsweise der Lebensmittel auch in Holland. Wir haben oft schon auch mit Kollegen von euch drüber gesprochen, zum Beispiel in Frankreich. Ne, das ist ja für die auch einfach ein Genuss, da an einem Tisch zu sitzen und regionale Produkte eben zu verköstigen. Ebenso auch in Italien und in Deutschland ist es manchmal so, dass ich mir denke, also stehen die Lebensmittel nicht so an erster Stelle und der Genuss, würde ich mal so ausdrücken. Wie ist das bei euch in Holland? So legt ihr oder die Niederländer, legen die Wert darauf, dass sie regionale Produkte haben und wird da noch viel regional auch verköstigt? Oder?
Ja, eine ganz gute Frage, Karina. Das ist ich sollte mal sagen, vielleicht eine ganz, ganz gute Frage. Weil das ist auch ein Thema an diesem Moment, weil in Holland sind auch die Hausfrauen, Entschuldigung, das Hausfrauen, Hausmänner kennen natürlich auch, die sind auch wirtschaftlich unterwegs in Holland, kaufen oftmals das Künstliche in die Laden oder in die Supermarkt. So, wir haben die Emotionen etwas weniger wie in zum Beispiel Südeuropa, dass man aus die Gegend etwas kaufen wollen möchte. Und jetzt, ich hatte soeben auch gesagt, wir bauen auch Bioprodukten an, zum Beispiel auch wieder für die deutschen Supermärkten, aber das geht jetzt etwas schwierig, weil das kennst du vielleicht etwas besser, dass die Supermärkte auch gerne kaufen in die Nähe. Und die hat man am besten in die deutsche Supermarkt auch deutsche Karotten und deutsche Zwiebeln und deutsche Kartoffeln. Und das funktioniert jetzt etwas, wie sagt man das in Deutsch, gegen uns? Das hört sich ein bisschen schwer an, aber ich sollte das etwas diplomatischer übersetzen. Die Verkauf von solche Gemüseprodukten läuft etwas schwerer an diesem Moment, weil, was du mal nennst, Carina, viele in Europa wollen gerne in die Nähe kaufen. Heimische Produkten, ist das ein gutes Wort?
Ja,
ja, regional, ja.
Ja. Ja, regionale producten. En Holland of de Nederlanden is voor velen in Europa außen regionaal. Zo macht es etwas schwerer an diesem Moment, bestimmt, wenn er viel angeboten ist.
Aber ich glaube, das ist doch auch dieses regionale Thema, dass die Supermarktketten gerne regional. Das sind ja nicht die Supermarktketten, sondern die Lebensmittel-Einzelhandel.
Ja, in allgemein ist das so, ja, stimmt. Aber die brauchen noch immer Blumenzwiebeln aus Holland und Saatkartoffeln aus Holland, weil dann kann man nicht erkennen, ob das regional ist oder nicht.
Ja.
Ja. Aber ich hatte noch eine Frage, die vielleicht jetzt auch noch ein bisschen auf die Landwirtschaft einspielt. Und da, was du auch gerade schon gesagt hast, warum so viele niederländische Betriebe oder Betriebsleiter auch im Ausland sich tummeln. Wie ist das eigentlich bei euch geregelt mit den Hofübergaben? Also kriegt der Sohn sozusagen einfach den Betrieb oder muss der den von seinem Vater abkaufen oder wie wird das gehandhabt?
Ja, Johannes, auch ein interessantes Thema. Auch in Holland werden die Betriebe größer, ja. Wenn ein kleines Betrieb ist einfacher zu übernehmen, statt ein großes Betrieb. Und Holland ist nicht nur intensiv, aber die Durchschnittsbauer wird auch immer größer und größer. Er sind verschiedene Sachen. Erstmal kann man ein von die Kinder als etwas einfacher übernehmen, weil er sind steuerfreundliche Systemen in Holland.
Ja.
Anders ist das einfach nicht zu übernehmen. Das ist eins. Und zwei ist, daneben ist er auch noch viel Subvention. Bist du Bauer, ich glaube, unter 30 oder unter 35.
Ja.
Und sie wollen eine Investition machen in Schlepper oder am besten Maschinen, die auch zukünftig und gut orientiert sind. Mühlgeräten, Hackgeräten, solche Sachen. Die kann man auch mit ziemlich viel Subvention kaufen. Zo werd dat geförderd dat die jonge bouwer anfangen kunnen. Dus erstmal zijn er steuervriendelijke übernamesystemen en tweede zijn ook veel subventionen voor jonge bouwer dat die irgendwo anfangen kunnen. En dat hilft ons ook een beetje in omzet, weil die zeggen, ja, we kunnen dat kopen, weil we bekommen een subvention op nieuwe kreten, weil mijn zoon is nog een jonge bouwer, oder wie spreken met die zoon, oder dochter, niet te vergessen. Zoon en dochter, niet nur in Duitsland, maar ook in Holland, zijn daar mal zonen oder dochter, die nemen dat über. Aber is niet immer einfach.
Aber grundsätzlich gibt es da schon irgendwelche Steuervorteile, wenn der Vater den Betrieb oder die Mutter den Betrieb an ihren Sohn oder ihre Tochter oder an ihren, also an die Nachfolgegeneration übergibt.
Ja.
Und es ist nicht so, dass man sowieso erstmal wirtschaftlich alles nochmal auf die Goldwaage legen muss, weil man neue Kredite aufnehmen muss, um den Hof zu übernehmen, oder wie ist das dann?
Ja, und ich weiß natürlich auch nicht alles, Johannes, wie das geht. In Holland ist auch noch viel Eigentum, das macht das auch nicht einfacher. Ja. Denk mal, in Deutschland ist mehr gemietet, ursprünglich oder verpachtet. Ja. Holland ist natürlich auch Pacht. Teilweise wird das auch, sind auch Investitionsfirma, da kann man das Ackerland oder Grundland verkaufen an ein Firma und dann kann man das dann zurückpachten oder mieten.
Ach so.
Das passiert auch.
Okay.
Das passiert auch. Und es sind, was jetzt auch langsam ändert, dann sind teilweise ganz große Betriebe, die hatten keinen Sohn oder eine Tochter, die Interesse hat in die Firma. Und dann ist ein Nachbar, die hat dann einen Sohn oder eine Tochter, die das weitermachen wollte. Das ist das ursprüngliche Betrieb etwas zu klein. Und dann bearbeiten die Nachbar zum Beispiel all das Land. So wachsen die Firmen auch wieder. So, das sind verschiedene Varianten.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant alles. Also ich hatte gedacht, da gibt es vielleicht irgendwie einen Zusammenhang, dass die Leute sagen, wenn sich das jetzt hier kann ich jetzt nicht mehr so weitermachen bei der nächsten Übergabe, dass wir sagen, wir verkaufen vielleicht alles und gründen dann einen neuen Betrieb in Ostdeutschland oder in Kanada, wie du gesagt hast.
Also das war in Vergangenheit mehr, dass die Holländer über die ganze Welt anfangen. Das wird auch schwieriger, weil in Kanada sind auch genügend Bauer, denke ich, und in Denmark und so weit. So, an diesem Moment kann je nicht so ganz viele nach Ausland. Das wird weniger. Und ich denke, viele Bauern, die lieben auch Niederlande und wollten auch, die jungen Bauern, möchten auch gerne in Holland bleiben, weil wir sind ein, denk mal, ein schönes Land und die wohnen auch gerne in Holland. Das komme ich auch oftmals mit.
Ja, ich denke, Hans, das sind doch fast schon schöne letzte Worte. Die Niederlande sind ein schönes Land mit einer wirklich sehr interessanten landwirtschaftlichen Arbeit, egal ob man jetzt an der Küste ist oder in den Ostniederlanden. Und ich glaube, Hans, jetzt habe ich noch eine letzte wichtige Frage.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch noch sonst eine gehabt. Wir haben noch gar nicht über Essen geredet, Johannes.
Ja.
Ja, was ist denn so eine typische holländische Spezialität, beziehungsweise was ist dein, würdest du sagen, Hans, Lieblingsgericht, was so typisch holländisch ist?
Ja, ich hatte die Frage erwartet. Ja, wir müssen auch über Hackfleisch reden. Vielmehr müssen wir ein nächstes Mal nochmal wieder
noch eine Folge
machen, ja. Über Hacktechnik ist auch mal ganz interessant. Aber gut, das Essen in Holland ist auch ist etwas weniger interessant. Ich glaube, in Südeuropa haben die mehr Verständnis von Essen dann in Noordeuropa, meine Meinung. Ja. Aber wir haben natürlich bestimmte Hollandische Spezialitäten, ja. Natürlich die Pommes, aber da sind die in België auch bekend mit. Und dann haben wir Frikandellen, kennen Sie natürlich. Das sind andere Frikandellen, wie in Deutschland gängig sind, habe ich mal mittlerweile bekommen. Dann haben wir natürlich noch Kroketten und wir haben Pommes mit Mayo. Ja. Und vielleicht, Carina, hast du noch etwas gehört, Carina? Uitsmijter kenne ich auch.
Poffertjes isst man ja bei uns. Hier ist es auch holländisch, oder nicht?
Ja. Poffertjes.
Das gibt es auch immer nur, wenn Kirmes ist oder so, gibt es oft so Stände bei uns dann auch hier, wenn auf so Jahrmärkten oder so, ne? Dann gibt es auch sowas schon mal.
Poffertjes und wir haben immer auch Koffee mit ein Cookie, nennen wir das. Und das ist oftmals auch Stroopwafel, kennst du das auch?
So eine Honigwaffel ist das.
Ja, Honigwaffel, so eine Art und Weise Honigwaffel
ist das. Oder Karamell oder so, ist das. Ich weiß gar nicht, gibt es da unterschiedliche, Hans, oder?
Ja, am besten mit, was ist Stroop in Deutsch? Was ist von der Suikerwerke? Wie hat Suiker auskommt?
Zuckerrübensirup.
Suikerrübensirup ist dat wissen. Ja, onze Suikerrübenfabrikanten wissen te unterstützen. Ja.
Okay, dann müssen wir mal demnächst, wenn du wieder in Alpen bist, dann fahren wir mal über die Grenze. Dann kannst du alles, was Hans gerade erzählt hat, kann ich dich mit eindecken dann.
Ja. Das war nicht nur in Amsterdam, aber auch außen Amsterdam ist da viel zu tun in Holland.
Glaube ich.
Ja, aber Hans, wenn ihr denn in Niederland so einen Grillabend macht, was grillt ihr denn dann? Grillst du dann lieber Würstchen oder Fleisch oder gibt es dann was anderes zu grillen? Weil eine Frikandel schmeißt ihr ja nicht auf den Grill, oder?
Nein,
die kommt in die Fritteuse.
Ja, was machen die? Wie nennen das? Toch wel oftmals hamburger ook, om een beetje, wanneer wie dat einfach haalt, dan keet oftmals een hamburger erop.
Mm-hmm.
Daar natuurlijk die Duitse bratwurst moesten we niet vergeten.
Ja.
Die Duitse bratwurst.
Die Duitse bratwurst, ja, die keet mansmal erop. En wat mag ik daar nog meer? Ik denk
steak ook.
Steak, ja, steak ook. Bestiemd steak, niet te vergeten. Of de lam teilweise ook. Lam. Ja, we hebben ook viele schaffen in Holland. Ja, heb je ook nog niet over geredet. Ik ben afmaal in Oostland. En dan heb ik tegen mijn vrouw gezegd. Ik loop Holland achter ook nog veel schaffen. Auf die dijgen hier lopen alle schaffen. Ja. En ik ben mal in Oost-Duitsland geweest. En heb ik kaum schaffen gezien. Zo, so, deswegen essen wir auch zum Beispiel Lam am Barbecue.
Ja, stimmt. Ja, Hans, ich höre schon. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal irgendwann eine zweite Folge aufnehmen. Wir haben noch so viele Themen, die wir noch besprechen könnten.
Ja.
Aber was ist denn dein Lieblingsgericht dann auf dem Grill? Isst du dann lieber ein Steak oder eine Bratwurst?
Entschuldigung, ein Steak. Ein Steak, ja.
Und was gibt's dazu? In Holland trinkt man da eher mal ein Bierchen abends oder gibt's auch Wein in Holland? Also holländischen Wein?
Ja, Wein, wir trinken auch. Wir haben keinen holländischen Wein, fängt ein bisschen an, auch wegen die Klimawandel.
Okay.
Komm bitte hier auch dann nochmal vorbei, wenn du nicht nach Amsterdam fährst, weil 2 Kilometer noch nicht weiter, noch weniger, 500 Meter von mir, ist jetzt auch ein Traubenhof. Wie sagt man das in Deutsch?
Ein Weingut.
Ein Weingut,
Weingut ist nur ein halbes Hektar. Aber wir haben natürlich nicht viel holländischen Wein, das kommt alles aus Deutschland.
Dachte ich mir.
Ja, aber wir trinken viel Wein, aber auch Bier. das trinkt man. Wein und Bier. Wein und Bier. Und ja.
Ja, super, Hans. Ich würde sagen, ich fand es wieder eine sehr spannende Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst, Hans. Und ja,
gerne,
ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und wir können das vielleicht nochmal in der nächsten Folge irgendwann wiederholen.
Ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall dann persönlich bei Hans vorbeikommen, wir zwei, ja. Johannes. Ja, danke dir, Hans. War auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, wenn ich das nächste Mal nach Holland fahre, dann werde ich auf jeden Fall mit anderen Augen mir das Land nochmal angucken.
Okay, ja. Auch vielen Dank für die Interesse in das schöne Land.
Ja.
Ja, Carina, was sagst du zu unserem Kollegen Hans und seinen Erkenntnissen, die wir heute oder die er uns heute aus den Niederlanden mitgeteilt hat? Konntest du noch ein bisschen was mitnehmen für deine nächste Urlaubsplanung und was man in der Landwirtschaft in Deutschland noch anpassen könnte?
Ja, absolut. Nehme ich da wieder wie immer vieles mit. Und ja, ich fand es einfach super spannend zu hören, wie im Laufe der Jahre sich die Niederlande da entwickelt haben, aus der Topografie heraus, wie da Herausforderungen angenommen wurden, um die Ernährungssicherheit eines Landes eben auch sicherzustellen. Und ich habe mich während der Folge die ganze Zeit gefragt, warum ich eigentlich nicht öfter schon mal in Holland war, beziehungsweise nicht auch einfach mal Urlaub da gemacht habe und werde das Land auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal da bin, mit anderen und offeneren Augen sehen. Ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihm auch zuzuhören. Ich höre auch einfach den niederländischen Dialekt so gerne und ich denke, war wie immer eine Bereicherung für uns alle.
Ja, also für mich auch. Ich muss auch nochmal sagen, also grundsätzlich viele Sachen kenne ich natürlich dadurch, dass ich relativ nah an den Niederlanden ja ranwohne, aber man spricht ja dann doch nicht so dezidiert darüber oder man kriegt so viele Sachen ja auch nicht so mit. Manche Sachen habe ich natürlich schon mal mit Hans hier irgendwie im Büro besprochen oder so oder diskutiert, weil man halt viele Sachen bei uns in der Region halt mitkriegt, wenn man mit niederländischen Landwirten spricht oder so. Aber auch ich finde das immer so beeindruckend bei denen auch diese ganze Gewässerthematik, die die da haben. Das ist natürlich diesen Stellenwert da, weil halt viele landwirtschaftliche Fläche oder viele Städte und viele Regionen ja unterhalb des Meeresspiegels sind. Und was dieser Behörde oder diese, ja, wir haben das jetzt immer Behörde genannt, dieser Wasserbehörde da für eine, ja, also Macht eigentlich auch obliegt, dass diese ganzen Pumpwerke und Gräben und so da unterhalten werden, weil das halt für viele Regionen da halt essentiell ist, ne? Weil wenn das nicht richtig funktioniert, können die Betriebe da nicht wirtschaften, dann hat man eventuell im Sommer zu wenig Wasser, im Winter zu viel Wasser. Also das ist wirklich schon enorm wichtig. Und auch, was mich immer wieder verwundert in den Niederlanden, ist, wie innovativ die sind und wie innovationsfreudig vor allen Dingen die auch sind auch für neue Technologien und wie flexibel die auch sind, sich auf bestimmte Sachen neu einzulassen oder andere Wege zu suchen, weil der alte Weg halt nicht mehr so funktioniert. Ich denke, da würde ich mir auch manchmal für mich persönlich manchmal mehr diese Gabe wünschen. Man neigt ja doch dazu zu sagen, ja, das ist jetzt der einfachste Weg, aber nicht vielleicht der beste. Und die Niederländer, habe ich immer das Gefühl, die sagen, das ist jetzt der vielleicht auch der einfachste Weg, wie Hans das erklärt hat, mit diesem GPS-Flug zum Beispiel. Man kann halt zu jeder Tages- und Nachtzeit da fliegen. Man hat aber erstmal unter Umständen, muss man sich umgewöhnen, weil man halt eine neue Technologie hat. Aber im Endeffekt ist es nachher einfacher. Ne?
Ja, und das, absolut. Also ich denke mir auch, dass da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Zum einen, ja, das offen sein gegenüber Technik und Innovation, aber auch, so wie ich es rausgehört habe, auch offen sein, ja, näher zusammenzurücken und mehr miteinander zu arbeiten. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen rüber, dass die niederländischen Landwirte da auch ein bisschen besser vielleicht zusammenhalten.
Ja, das ist so. Ja, ich hoffe, euch Zuhörern hat es gefallen. Carina, du hast ja schon gesagt, du hast wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugehört haben. Bei dir, Carina, dass du natürlich wieder mit dabei warst. Auch bei Hans, dass er sich die Zeit genommen hat und uns einen spannenden Ausblick gegeben hat oder Einblick in die Niederlande. Und ich denke, mir sind jetzt noch so viele Fragen wieder eingefallen. Zum Beispiel diese eine berühmte Frage mit der Zuckerrübenmiete.
Ich habe auch zwischendurch dran gedacht.
Die habe ich aber nicht, da habe ich jetzt diesmal auch erst gerade jetzt, wo wir gerade jetzt sprechen, ist mir die wieder eingefallen. Also wir müssen definitiv, können wir nochmal eine zweite Folge machen mit Hans. Und dann überreiche ich dir, wie immer, Carina, das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes. Natürlich auch vielen Dank an deinen Kollegen Hans für die tollen Einblicke in die Niederlande. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke allen Zuhörern fürs Einschalten. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und ansonsten hören wir uns vor Weihnachten nochmal kurz wieder. Bis dann.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.